Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hallo Steffi.
Wir haben beim letzten Mal ja ein bisschen gesprochen über die Motive, anknüpfend an unsere Episode zur Frage, was ist eigentlich eine Straftat? Und dabei ist mir aufgefallen, wir haben die Schuld auch nur so ganz kurz angesprochen damals und gesagt, ja, man muss halt auch noch schuldfähig sein und das einsehen und so. Das ist aber ja ein bisschen komplizierter als du musst schuldfähig sein und du musst das Unrecht der Tat einsehen können. Deswegen dachte ich, lasst uns doch mal ein bisschen über Schuld sprechen.
Können wir gerne machen. Das ist auch tatsächlich ein viel komplexeres Thema, als es sozusagen in den Klausuren auftaucht normalerweise. Also da taucht immer nur auf, entweder sich altersmäßig nicht schuldfähig oder aufgrund psychischer Ausnahmesituation nicht schuldfähig. Tatsächlich geht es da aber um einiges mehr. Und vor allem, und das wäre vielleicht auch mal wichtig, das an dem Punkt zu erwähnen, wenn man feststellt, mangels Schuld besteht keine Möglichkeit, eine Strafe zu verhängen, ist noch lange nicht alles vorbei. Deshalb ist es nicht so, dass die Tat erlaubt war oder ohne Konsequenz bleibt. Das wird aber vor allem von populistischer Seite gerne in dieser Richtung verkürzt.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
Deshalb vielleicht mal so eine ganz kurze Staffelung sozusagen. Das deutsche Strafrecht sagt einfach, okay, unter 14 Jahren ist man nicht schuldfähig. Und da wird auch nicht geprüft, war es ein besonders einsichtiges Kind, frühreif, was weiß ich, kleines Genie, alles egal. Man sagt nämlich schlichtweg, unter 14 wollen wir nicht mit Kriminalstrafen reagieren. Wir reagieren trotzdem. Wir reagieren mit Jugendrecht, Jugendhilferecht, wir reagieren mit Familienrecht.
Familienrecht, genau.
Man kann mit allem Möglichen dann auf das Kind einwirken, auf die Familie einwirken, aber eben nicht mit einer Kriminalstrafe, Geld oder Haft. Ja?
Richtig. Steht im Paragraph 19 Strafgesetzbuch, ausdrücklich genau. So im Gesetz. Und, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ich halte es überhaupt nicht für eine gute Idee, daran zu rütteln. Hast du bestimmt in den letzten Wochen auch gesehen, gab es wieder eine sehr populistische Presseerklärung. 12. Man möchte gerne 12. Ist völlig klar, ich brauche es nicht benennen, aus welcher Ecke das kommt.
Es ist erstaunlich, dass es mehreren Ecken kommt und nicht nur aus dieser einen. Und was mich so aufregt, ist diese dauernde Verkürzung. Es wird immer so dargestellt wie, entweder das ist strafbar oder man kann gar nichts machen. Und das ist in zwei Richtungen grottenfalsch. Die eine Richtung haben wir gerade schon gehabt. Ich kann was machen. Und die andere Richtung, die ist grottenfalsch, ist, wir haben große Probleme, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, wie zum Beispiel eine geschlossene Unterbringung von wirklich hochproblematischen Kindern. Und zwar, weil uns die Einrichtungen fehlen, weil das Geld für die Einrichtung fehlt und weil uns die Fachkräfte in diesen Einrichtungen fehlen. Und ich verrate jetzt mal was, aber nicht weiter sagen. Mit der Absenkung der Strafmündigkeitsgrenze fällt das alles nicht vom Himmel. Da sind die Einrichtungen nicht da, da ist das Geld nicht da und die Fachkräfte nicht da. Und das ist das, was mich so maßlos aufregt. Man versucht hier populistisch die Stimmung zu schüren, versenkt den Strafmündigkeitsalter, bringt ja alle irgendwo unter, ja. Und man sagt gar nicht, dass wir schon heute Probleme haben, angemessen zu reagieren. Und Die Probleme werden nur schärfer, die werden nicht weniger. Ja,
ja,
deshalb
klar.
Die Strafmündigkeitsgrenze, lasst sie, wie sie ist. Keiner, der sich in dem Gebiet bewegt und auskennt, plädiert dafür. Ich habe ein wunderschönes Panel gehört mit würdigen Experten, Leiterin einer Jugendhaftanstalt, Psychiater, Psychologen, die haben alle gesagt, völliger populistischer Quatsch.
Ja, vor allem, weil es ja immer verknüpft ist mit dem Statement, wir müssen endlich etwas tun gegen Gewalt von Kindern und Jugendlichen.
Ja.
Das ist ganz bestimmt nicht die Lösung. Und es gibt ja auch genug Studien, die sich damit befassen, ob nicht der erstmalige Aufenthalt in der Jugendstrafanstalt das Ganze vielleicht sogar schlimmer macht. Deswegen steht ja im Jugendstrafrecht der Erziehungsgedanke im Vordergrund. So, haben wir das. Also 19 ja. StGB, wenn es nach dir und mir geht, lass mal, wie es ist.
Genau. Und dann gibt es nochmal die Möglichkeit, dass wenn jemand die 14 überschritten hat, aber zum Beispiel sehr schwer psychisch erkrankt ist, und da gibt es diese zwei Elemente, wenn er das Unrecht nicht einsehen kann und oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann, dann gilt er als schuldunfähig. Er gibt immer noch Möglichkeiten, ihn zum Beispiel unterzubringen in der psychiatrischen Anstalt oder im psychiatrischen Krankenhaus oder im Maßregelvollzug, wie auch immer. Und abgestuft, wenn jemand eben nicht so einsichts- und steuerungsfähig ist wie ein ganz gesunder Mensch oder altersgemäß entwickelter Mensch, dann kann man sagen, dann gibt es eine Strafmilderung zum Beispiel oder eben auch so eine Maßregel besonders Sicherung. Also das sind so die Standardfälle, so praktisch Alter und Gesundheit. Das Gleiche gibt es noch, wenn es vorübergehend ist. Klassiker, Stock besoffen, irgendein Mist gebaut. Da gibt es zwei schöne Varianten, wie man trotzdem haftet für das, was man da anstellt. Das eine ist, wenn ich mich dauernd besaufe und weiß, dass ich dann aggressiv werde, dann hafte ich dafür, dass ich mich besoffen habe und dann so gehandelt habe. Ja? Schöner Klausurfall. Und das andere ist, wenn ich sozusagen zum ersten Mal im Vollrausch Mist baue, kann es sein, ich hafte trotzdem auch dann eben für den Vollrausch, weil ich mich betrunken habe. Dann hafte ich nicht für die Folgen, sondern dafür, dass ich mich betrunken habe, dass die Strafen dann auch anders gestaffelt.
Genau, kann natürlich der Jurist wieder nicht einfach Deutsch ausdrücken, sondern es gibt ja dafür auch wieder einen schönen Fachbegriff.
Ja.
Haben Sie in der Uni haben Sie mir den ja reingedroschen, dass das ja nie wieder vergisst. Actio libera in causa.
Genau, das ist das, wenn du dich betrinkst, obwohl du weißt, dass du dann misst.
Ganz genau, wenn du es ganz genau weißt. Und
genau.
Finde ich auch ganz richtig, weil ich finde, wenn du es weißt, das wird passieren, dann lass es sein.
Das ist immer eine Gefährdungshaftung für dein blödes Verhalten beim Betrinken. Ja?
Ja, das können wir vielleicht in einer anderen Episode auch nochmal machen. Gibt es ja in verschiedenen Bereichen eine Haftung für vorangegangenes, gefährliches Tun.
Genau.
Da können wir uns auch nochmal mit beschäftigen. Auch ein schönes Thema.
Genau. Und dann gibt es was, das wird wahnsinnig oft diskutiert und findet ganz, ganz selten in der Rechtswirklichkeit statt. Das ist der entschuldigende Notstand. Ja. Ich weiß, dass man das nicht durfte, aber hier konnte ich nicht anders und es war moralisch in Ordnung. Man muss dazu sagen, das ist ein moralisches Argument, kein rechtliches. Denn wenn es ein rechtliches Argument wäre, dann wäre es ein rechtfertigender Notstand. Dann wäre es eine Abwägung zwischen Rechtsgütern, wo man sagt, okay, in dem Fall durfte man. Ja? Aber wir sind praktisch im Deliktsaufbau so weit, dass man sagt, das darf man grundsätzlich nicht, das durfte man auch hier nicht. Aber wir bestrafen die Person jetzt nicht, weil was hätte sie denn sonst machen sollen, der Arme oder die Arme? Moralisch konnte sie ja nicht anders. Klassische Fälle sind hier zum Beispiel der Abschuss einer von Terroristen entführten Passagiermaschine, die auf ein Hochhaus gesteuert wird. Das hat man natürlich nach 9/11 massiv diskutiert und ist tatsächlich eine reale Bedrohung. Ja, und
das noch nur theoretisch diskutiert zumindest.
War es nur theoretisch diskutiert, aber also damals war das tatsächlich auch in der 9/11-Situation war die Überlegung schon, schießt man diese Flugzeuge ab, wenn man die Gelegenheit gehabt hätte, hätte man das vielleicht gemacht, aber es ging ja alles relativ schnell. Außer bei der vierten Maschine, die dann von den Passagieren zum Absturz gebracht wurde, um mehr Schlimmeres zu verhindern. Das ist ein moralisches Dilemma und also mal ganz abgekürzt gesagt, das lässt sich auch nicht auflösen. Ja?
Nee.
Und wer hier handelt und eine Maschine abschießt mit 50 Menschen drin, um Tausende zu retten, ich weiß nicht, ob ein Gericht am Schluss hier eine Verurteilung ausspricht. Ja? Es gab tatsächlich einen Fall in Deutschland, der Furore gemacht hat, wo zum ersten Mal alles das eigentlich zur Diskussion stand. Mit diesem entschuldigenden Notstand war vor, glaube ich, über 20 Jahren. Da wurde der Sohn einer Bankiersfamilie entführt und man dachte, das Kind lebt noch. Man war sich ziemlich sicher, dass man den Entführer gefasst hatte. Der kannte die Familie, kannte das Kind und so weiter. Und der hat war aber nicht bereit, mit der Polizei zu kooperieren und wollte nicht sagen, wo das Kind ist. Und die Polizeibeamten, die sie die Vernehmung vorgenommen haben, die wollten unbedingt dieses Kind retten. Und haben dann dem Entführer angedroht, wenn er nicht sagt, wo das Kind versteckt ist, dann würden sie jetzt einen Spezialisten holen, der eben, ich sage nicht auf welchem Weg, aber das ist wissenschaftlich tatsächlich so zutreffend, Schmerzen zufügen wird, die unerträglich sind, aber zu keinen Körperschäden führen. Bis er gesteht, wo dieses Kind sich aufhält. Es kam leider tragisch alles ganz anders. Der hat Angaben gemacht, die waren wohl gelogen. Und das Kind war zu dem Zeitpunkt leider auch schon tot. Das hat man aber erst hinterher herausgefunden. Und jetzt ist ganz klar, also auch in der Notsituation darf ich als Polizei nicht mit Folter drohen. Und es war nichts anderes als eine Folterdrohung. Und deshalb wurden diese beiden verantwortlichen Beamten angeklagt vor dem Strafgericht. Man hat alles rauf und runter diskutiert öffentlich und das Gericht hat letzten Endes eine Art salomonische Lösung gefunden, die aber der Sache vielleicht sogar durchaus gerecht wird. Die haben gesagt, also es bleibt dabei, Straftat ist es rechtswidrig Wahres und es war auch kein entschuldigender Notstand, weil man darf bei uns nicht foltern. Und es ist ganz klar, wenn ich einmal sage, naja, aber dadurch, dann sinkt die Schwelle irgendwann, dann ist die Folter dann sozusagen alltags. tauglich. Das darf nicht passieren. Jetzt haben wir gesagt, es ist auch kein rechtfertigender Notstand, auf gar keinen Fall. Aber sie haben eben sozusagen zur mildestmöglichen Strafe gegriffen, die ganz selten verhängt wird, nämlich einer Verwandlung unter Strafvorbehalt, dass man gesagt hat, also ganz klar strafwürdig, wir verurteilen auch, aber die Geldstrafe wird nur fällig, wenn nochmal was passiert. Wie gesagt, vielleicht eine salomonische Lösung. Tragisch, dass man das Kind nicht retten konnte. Und ich muss sagen, ich möchte in diesem unlösbaren Dilemma, in dem die Polizeibeamten waren, auch nicht gesteckt haben. Und deshalb habe ich Verständnis, auch wenn es rechtlich ganz klar nicht in Ordnung war.
Ja, geht mir genauso. Ich würde es auch nicht entscheiden wollen. Ich werde es mal raussuchen. Ich meine, es war das Landgericht Frankfurt. Verlinke ich mal das Urteil. Und immer wenn ich bin ja so ein Serienfan und wir sprechen ja oft über Serien, muss ich wieder an Boston Legal denken, weil da gibt es ein fantastisches Plädoyer von Alan Shaw zum Thema ein USA, ganz andere Situation, heute noch mehr als früher. Ganz andere Situation als bei uns in einem Rechtsstaat ist nicht okay. Und Titel des Plädoyers ist, ein bisschen Folter ist okay. Bei uns ist zum Glück noch ein Rechtsstaat, herrscht zumindest noch ein Rechtsstaat. So soll es auch bleiben. Aber die Episode kann ich trotzdem, weil einfach ein brillanter James Spader die Rolle spielt, trotzdem empfehlen. So, dann schauen wir, welche Serie wir beim nächsten Mal empfehlen, Jörg. Bis dahin.
Bin gespannt. Bis dahin. Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.